Also, was wir hier erlebt haben in den letzten 3 Monaten, das war weniger ein Versagen der US-Bevölkerung, sondern das war ein Elitenversagen. Und damit meine ich ehrlich gesagt auch liberale Eliten. Also, dass die sich nicht besser organisiert hatten, dass die nicht von Anfang an wehrhafter aufgetreten sind, sondern so lange gebraucht haben, um einen Umgang mit Trump zu finden, das hätte nicht passieren können. Das hätte auch nicht passieren müssen. Also dafür wussten wir zu viel im letzten Jahr, um uns auf diese Sachen vorzubereiten.
Hinhören und handeln. Die Zivilgesellschaft in den USA steht unter Schock. Die US-amerikanischen Eliten haben versagt, denn sie waren nicht auf Trump 2 vorbereitet und hatten ihm lange nichts entgegenzusetzen. Das sagt Ella Müller, meine Kollegin aus dem Washingtoner Büro der Heinrich-Böll-Stiftung. Doch das war und ist nicht zwangsläufig. Ella und ihre Kolleginnen haben sich intensiv vorbereitet. Wie sie das getan haben, erzählt sie uns gleich. Im zweiten Teil unseres Gesprächs in Folge 2 reden wir dann gezielt darüber, was das für uns in Deutschland heißt, wenn zum Beispiel die AfD an einer Landesregierung beteiligt werden könnte. Und darum geht es in diesem Podcast. Wenn eine Regierungsbeteiligung von extremen Rechten, von Faschistinnen droht, muss man versuchen, das zu verhindern und sich gleichzeitig darauf vorbereiten. Die gute Nachricht: Man kann sich vorbereiten. Mein Name ist Hanna Eitel und in dieser Folge spreche ich mit meiner Kollegin Ella Müller aus Washington. Die Folge haben wir im Mai aufgenommen, und zwar über Big Blue Button, weil uns der Atlantische Ozean trennt. Wenn das auf die Hörqualität geht, bitten wir, das zu entschuldigen. Hallo Ella, ich freue mich sehr, dass du dir heute die Zeit nimmst, um mir hier ein bisschen Rede und Antwort zu stehen.
Sehr gerne. Guten Morgen aus Washington.
Ich würde erstmal gerne hören, wie es dir geht mit einem Vierteljahr Trump im Rücken. Wir zeichnen auch am 30. April 2025. Das heißt, ihr habt jetzt schon ein paar Wochen und Monate Erfahrung gemacht, wie sich die Trump 2 oder MAGA 2, wie man es auch nennen möchte, darstellt in der Praxis?
Das ist eine gute Frage und ich merke, dass wir immer größere Schwierigkeiten damit haben, eine ganz einfache Frage, nämlich wie geht's dir, wie geht es euch, kurz und knackig zu beantworten, weil wir feststellen, die Dimensionen, die in dieser Frage mitschwingen, die sind einfach gewaltig inzwischen. Wir haben jetzt 100 Tage Trump hinter uns. Gestern war, glaube ich, der 100. Tag im Amt von Trump. Das hat man, glaube ich, auch in der Medienberichterstattung erlebt. Da gibt es dann immer noch mal besonders viel Aufmerksamkeit. Aber ich fange mal ein bisschen andersrum an. Wenn ich hier aus meinem Fenster gucke, dann scheint die Sonne. Es ist Frühling. Es ist seit Wochen schönes Wetter hier in Washington. Es ist warm. Die Kids spielen draußen. Wir sind sozusagen eigentlich in der schönsten Zeit des Jahres. Washington zeigt sich von seiner schönsten Seite, das muss man auch dazu sagen. Und gleichzeitig, wenn wir dann unsere Laptops anmachen, uns einloggen, wenn wir die Nachrichten uns anschauen, dann werden wir überschwemmt mit einer schlechten, einer katastrophalen, einer dystopischen Nachricht nach der nächsten und müssen das irgendwie alles unter einen Hut kriegen. Dass einerseits natürlich die Welt weitergeht, das Leben weitergeht, der Alltag geht weiter, ganz normal. Und gleichzeitig merken wir, hier verschiebt sich etwas im Land. Und das ist gewaltig. Das überfordert uns auch in vielen Momenten. Das erschöpft uns auch. Und es fällt uns auch gar nicht leicht, das, ich sag mal, zu verarbeiten, aber auch einzuordnen, was hier alles gleichzeitig passiert. Und dann sind wir wieder draußen am Spielplatzrand in der Alley und spielen mit unseren Kindern oder machen unsere Einkäufe und die Welt wird wieder ganz normal. Und dieser Kontrast, das kennen, glaube ich, viele Menschen, die in Regionen arbeiten, wo einfach politisch sich etwas in sehr kurzer Zeit sehr schnell verändert, der ist schon manchmal recht schwer zu verarbeiten und auch irgendwie damit einen Umgang zu finden. Erst recht, wenn man, wie wir beide ja oder wie viele, die sich auch jetzt gerade zuhören, wirklich ernsthaft besorgt und alarmiert ist und es sich gleichzeitig auch zur Aufgabe gemacht hat, sei es im Privaten oder im Beruflichen, gegen autoritäre Tendenzen, gegen eine autoritäre Übernahme, gegen das Ende der Demokratie irgendwie anzuarbeiten. Also da sind wir jetzt irgendwie gelandet in diesem Moment. Wir sind erschöpft, das kommt auch dazu. Das geht, glaube ich, auch vielen so, die Nachrichten konsumieren. Es gibt einfach auch einen Moment, wo man das Gefühl hat, okay, das war jetzt einfach sehr, sehr, sehr viel und ich kann nicht mehr. Und versuchen natürlich gleichzeitig unser Leben weiterzuleben, so gut das geht. Und dann vielleicht der letzte Satz dazu, also es ist schon eine lange Antwort auf die Frage, wie geht's mir? Wir merken jetzt auch, das ist vielleicht auch ein bisschen spezifisch für diese Stadt, Washington DC, wir merken auch, dass das, was politisch passiert, was vom Weißen Haus kommt, immer tiefer eindringt in die Privatleben der Menschen. Also wenn man dann zum Beispiel die Kinder aus der Schule abholt, dann führt man da am Schulhofrand Gespräche darüber, wer seinen Job verloren hat von den Eltern. Und das sind nicht Berufsanfänger oder das sind nicht Leute, die im Silicon Valley in irgendwelchen Risikounternehmen oder Startups arbeiten, sondern das sind Beamte. Also das sind alles Leute, die jetzt zum ersten Mal in einer Situation sind, wo sie von einem Tag auf den nächsten ihren Job verlieren oder drohen zu verlieren. Teilweise ist es unklar, weil man nicht weiß, wie die Rechtslage ist. Aber es ist eben so ein permanentes Klima der Angst, das vor allem über den Leuten lastet oder auf den Leuten lastet, die hier in Washington in den Ministerien arbeiten, die hier in den Behörden arbeiten und die eigentlich diese Jobs auch gewählt haben, weil sie so viel Sicherheit versprechen. Also wir wissen das ja, so eine Beamtenlaufbahn, die ist vielleicht nicht immer das Aufregendste auf der Welt, aber sie verspricht doch eine gewisse Stabilität und die ist jetzt genommen worden und damit müssen die Leute einen Umgang finden. Und das sind, wie gesagt, Leute, die stehen mitten in ihrer beruflichen Karriere, die haben viel Berufserfahrung, die sind gut ausgebildet, die haben Familien gegründet, die haben Häuser gekauft und jetzt von einem Tag auf den anderen wissen sie nicht, wie es weitergeht. Und das ist schon sehr bedrohlich und auch in dem Umfang, in dem das jetzt hier gerade passiert in Washington, hat es das so noch nicht gegeben. Also man merkt es dringt ein in die Leben der Leute. Es gibt natürlich noch andere Leute, die sind noch viel stärker betroffen. Aber auch hier in Washington D.C., einer Stadt, die normalerweise immer ganz gut durch diese unterschiedlichen Amtszeiten durchkommt, dieses Mal ist es ganz anders.
Vielen Dank für deine Offenheit. Ich fand es jetzt total spannend, dass du gesagt hast, ne, ihr lebt so eine Schnelligkeit dem Ende der Demokratie entgegen. Und ich würde jetzt sagen, wir haben hier ganz oft ein ähnliches Gefühl von Ermüdung und Zermürbung, obwohl wir eher so ein ganz langsames, also seit vielen Jahren sich wiederholende Schleifen des Immergleichen, wo man auch so dieses Gefühl, also dieser Gefahr für die Demokratie sieht, aber natürlich im Gegensatz zu euch kein großes Tempo, sondern diese Zähigkeit, so seit 10 Jahren, seit Pegida sich in Sachsen aufgemacht hat zum Beispiel und diesen Diskurs angefangen hat, so stark zu verändern und dann auch die AfD so stark geworden ist und auch dieses Gefühl von, wie viele Emotionen kann man an einem Tag durch einen Kopf durchlassen, also die Freude am Kinderspielplatz, da das Gespräch mit den Kolleginnen, mit den Nachbarinnen und die Nachrichten, die aus dem Laptop kommen, also ich kann das total gut nachempfinden oder höre das hier auch oft von Leuten, dass man gar nicht mehr fertig wird mit dem einen Tag an einem Tag, weil es so viel ist und natürlich wir eure Nachrichten auch immer hier sehr stark verfolgen und ja, vielen Dank, dass du das so offen erzählt hast, wie es euch geht. Ich habe heute ja ein bisschen das Anliegen, trotz allem nicht nur mit dir darüber zu sprechen, wie es heute ist. Darüber wird ja gerade sehr viel gesprochen, sondern auch ein bisschen zurückzublicken auf die Zeit vor einem Jahr, weil ihr nämlich was sehr Interessantes gemacht habt, fand ich, im Böll-Büro Washington. Du hast mir erzählt, ihr habt euch ein Jahr lang auf Trump 2, auf MAGA 2 vorbereitet. Vor allem auf das Project 2025, das Projekt 2025. Davon würde ich total gerne mehr hören. Was genau heißt es? Worauf habt ihr euch vorbereitet?
Genau, das war, damit haben wir Anfang letzten Jahres begonnen, also 2024. Wir haben uns jetzt nicht laufend und durchgehend im letzten Jahr nur vorbereitet auf diese Trump-Administration, aber wir haben uns sehr gezielt und sehr bewusst auf eine mögliche zweite Trump-Administration vorbereitet und merken jetzt, dass uns das tatsächlich hilft in diesen Wochen, die wir jetzt bereits erlebt haben. Konkret hieß das, dass wir uns tatsächlich sehr früh, also im Januar 2024, zusammengesetzt haben und überlegt haben, wie gehen wir als Team, wie gehen wir als Büro, als Stiftung mit diesem Wahljahr um? Weil das wissen natürlich auch wahrscheinlich die Zuhörerinnen in Deutschland. Diese US-Wahlkämpfe sind unglaublich intensiv. Sie sind in ihren Dimensionen immer gewaltig und es ist ein laufendes Spektakel. Und man kann sich dem hingeben und dem auch aussetzen, aber man ist dann auch wirklich nicht mehr so richtig her seiner eigenen Agenda, sondern man wird dann so ein bisschen mitgespült in diesen Wahlkampfphasen. Das haben, glaube ich, viele Wahlkämpfe an sich. Aber bei diesem US-Wahlkampf ist es, finde ich, immer noch besonders intensiv, weil so viel davon abhängt und weil die Aufmerksamkeit der ganzen Welt da irgendwie drauf liegt. Das ist auch für uns als Team hier in Washington immer eine Herausforderung und da muss man überlegen, wie man damit umgeht. Und wir haben Anfang des Jahres so halbbewusst, würde ich sagen, die Entscheidung getroffen, dass wir diese Wahl etwas anders behandeln wollen als die letzten Wahlen. Ich glaube, dass das rückblickend auch genau die richtige Entscheidung war. Also nicht so zu tun, als sei das eine ganz normale Wahl, sondern anzunehmen, was wir eigentlich inhaltlich auch schon wussten. Da stehen zwei komplett unterschiedliche Entwürfe für die Zukunft der USA auf dem Wahlzettel. Und das ist nicht normal. Das sollte eigentlich nicht so sein in einer Demokratie. Das heißt, wir müssen auch irgendwie aufhören, einfach Business as usual zu machen. Und was wir stattdessen gemacht haben, ist, dass wir uns Anfang des Jahres im Januar einfach tatsächlich bei unserer Teamklausur, die wir sozusagen in regelmäßigen Abständen machen, dieses Mal vorgenommen hatten, wir beschäftigen uns sehr intensiv inhaltlich mit den Plänen der Republikanischen Partei für eine mögliche zweite Amtszeit. Damals war Trump noch gar nicht nominiert, aber es gab eben schon diese Pläne, Project 2025, die sozusagen ein Zusammenschluss aus Thinktanks, aber vor allem einfach die konservative etablierte, das konservative etablierte Establishment hier in Washington D.C. aufgesammelt hatte, um eben dieses Mal vorbereitet zu sein auf eine mögliche erneute Amtszeit. Und das ist ein sehr, sehr langer Text, also mehrere hundert Seiten. Da sind noch alle möglichen anderen Sachen dabei, also eine Personaldatenbank mit Leuten, die man potenziell anstellen könnte und alles Mögliche. Also es war sozusagen ein sehr umfangreiches Projekt, dieses Project 2025. Und wir haben uns das eben einfach mal wirklich zum Herzen genommen, uns angeschaut und sind das Kapitel für Kapitel gemeinsam durchgegangen. Jeder im Team eben mit einem Schwerpunkt und Fokus darauf, wo er oder sie sich auskennt, und haben einfach mal gemeinsam besprochen, was heißt das eigentlich, was die wollen? Was steht da eigentlich? Und diese inhaltliche Auseinandersetzung hat uns erstmal geholfen, ein bisschen Boden unter den Füßen zu kriegen, wenn man so schön will. Also dadurch, dass man sich so konkret damit auseinandersetzt, hat man das Gefühl, okay, wir sprechen jetzt nicht einfach nur sehr abstrakt über den Untergang der Demokratie oder die Demokratiekrise oder den Angriff auf die liberale Demokratie, sondern wir sprechen über ganz konkrete politische Vorhaben. Die sind, wenn man sie sich genauer anschaut, alle natürlich furchtbar. Das erleben wir jetzt ja auch gerade, und sie sind extrem bedrohlich. Das waren sie auch schon in diesem Programm, und sie sind extrem ambitioniert gewesen. Aber es hat eben geholfen, dass man sich das konkret angeschaut hat. Also was haben die vor mit bestimmten Behörden? Was haben die vor mit bestimmten politischen Feldern? Entwicklungshilfe zum Beispiel. Da stand da natürlich einfach drinne, dass es mit der Entwicklungshilfe aufhören soll und dass das Funding einfach komplett gestrichen wird. Was wollen die machen mit bestimmten etablierten Gesetzen? Was wollen sie verändern? Was wollen sie in den ersten 100 Tagen erreichen und so weiter und so fort? Da stand da alles drin, und wir haben uns einfach sozusagen vorgenommen, wir gucken uns das einfach so nüchtern an, wie wir können. Wir gucken uns das so genau an, wie wir können, und wir überlegen dann darauf aufbauend, was bedeutet das für dieses Land, was bedeutet das für unsere Arbeit, was bedeutet das für unsere Partnerinnen und Partnern. Und diese inhaltliche Auseinandersetzung hat erstmal dazu geführt, dass wir einfach am Anfang des Jahres einen Moment hatten, in dem wir auch in einem geschützten Rahmen unser Entsetzen darüber, was die vorhaben, ausdrücken konnten. Also auch einfach die Gelegenheit hatten zu sagen, Menschenskinder, das ist wirklich, wirklich bedrohlich und unheimlich, was da drin steht. Und das einmal rauslassen konnten und dann aber auch im Grunde genommen im Anschluss daran und ab dem Moment, wo wir diese inhaltliche Arbeit so ein bisschen abgeschlossen hatten, auch nicht permanent zurückfallen mussten in dieses Entsetzen. Also einerseits weniger überrascht waren über das, was dann angekündigt wurde und jetzt eben auch umgesetzt wird, und gleichzeitig eben auch nicht immer als erste Reaktion eine Reaktion hatten, die war, das können die doch nicht tun oder das macht doch gar keinen Sinn oder das schadet ihnen doch oder das kann doch nicht wahr sein, sondern man hatte im Grunde genommen eine Reaktion, die war, ja, das war klar, oder dass wir wissen, dass das kommt, das bedeutet das konkret, und so müsste man eigentlich darauf reagieren. Also einen gewissen Abstand, eine gewisse Nüchternheit und auch eine gewisse Disziplin, was so die eigenen Gefühle und die eigene emotionale Reaktion auf diese Politik betrifft. Das konnten wir bis zu einem gewissen Grad, sage ich mal, durch diese inhaltliche Vorbereitung leichter machen.
Ihr habt euch diese Pläne angeschaut, und im Gegensatz zu vielen anderen, also viele haben sie gar nicht erst so genau angeschaut, wenn ich dich richtig verstehe, und ihr habt sie vollkommen ernst genommen. Also wenn man erstmal liest, so komplette Entwicklungshilfe wird gestrichen. Ich weiß noch, an dem Tag, als diese Website dann irgendwie abgeschalten worden war, dass man selber so davor saß und so, ich muss mir das jetzt auch nochmal, ich muss diese URL auch aufrufen, weil ich muss das einmal gesehen haben, dass sowas an einem Tag abgeschalten wird. Aber ihr habt euch gesagt, ihr nehmt es ernst, auch wenn es absurd oder sogar negativ für die Republikaner klingt, wie du eben gesagt hast.
Ja, ich glaube, das ist auch wichtig, dass man einfach, und ich meine das gar nicht normativ, ne? Also ich meine das jetzt tatsächlich einfach mal als Arbeitsauftrag, dass man alles was die Rechten sagt, was die Rechte publiziert, erst einmal annimmt als, ja, die meinen das so und ja, das ist das Programm und ja, das sind die Ambitionen und ja, das ist die Ernsthaftigkeit, mit der die dieses Projekt betreiben, anstatt in sozusagen so ein Politikdenken zu verfallen, dass das dann als, das ist doch nur Taktik oder das sagen sie doch nur, weil Wahlkampf ist oder das sagen sie doch nur, weil sie diese oder jene Stimmen haben wollen oder das sagen sie doch nur, um die Demokraten zu ärgern oder was weiß ich. Also alles, also auf alle Reaktionen oder Einordnungen, die auf dieser Ebene funktionieren, also so ein bisschen so ein Politik-Brain, da hatten wir den Eindruck, das ist eigentlich nicht sehr hilfreich. Uns hat es mehr genommen, einfach zu sagen, wir nehmen das ernst, so wie wir vieles ernst nehmen, was publiziert wird, so wie wir auch ernst nehmen, was die Demokraten publizieren und ankündigen und behandeln das so und nehmen das auch so an. Es hilft sehr dabei, die Vorstellungskraft laufend zu trainieren, also wirklich einfach permanent auch sich gedanklich in eine Situation zu bringen, die heißt, ja, das ist möglich, ja, das kann passieren. Und gleichzeitig dann, wenn es soweit ist, wenn so ein Moment tatsächlich kommt, nicht permanent überrascht und fassungslos zu sein. Und dadurch natürlich auch, ehrlich gesagt, orientierungslos und wehrlos. Das ist ja im Grunde genommen der gefährlichste Zustand, in dem wir als demokratische Menschen sein können. Also sozusagen überfordert, wehrlos, orientierungslos.
Gerade ist ja auch viel über den Schockzustand sozusagen zu hören, in dem sich die Opposition zu Trump befindet. Darüber würde ich auch gleich gerne noch mit dir sprechen. Aber vorher noch einmal bei euch zu bleiben und bei eurer vorbereitenden Arbeit. Ich finde das wieder für hier sehr interessant, weil hier auch oft extrem rechte Parteien nachgesagt wird, sie würden nur provozieren und sie könnten sich entzaubern. Gerade wenn sie dann endlich mal ins Regieren kämen, dann würden sie sich selbst entzaubern. Und das beste Beispiel dafür, dass das nicht passiert, sondern dass sie einfach umsetzen, was sie ankündigen, erlebt ihr sozusagen gerade. Das finde ich auch für hier sehr spannend. Du hast gesagt, ihr habt euch das angeguckt und auch hingeguckt, was bedeutet das natürlich für das ganze Land, aber auch für euch und für eure Partner, für eure Verbündeten. Und da würde mich jetzt vielleicht interessieren, was waren denn so wirklich für euch dann zentrale Dinge, mit denen ihr weitergearbeitet habt? Also welche Ergebnisse fandet ihr wichtig für euch und eure Arbeit und für eure Partner? Und was habt ihr dann oder habt ihr was damit getan?
Mhm. Ja, wir haben damit dann tatsächlich sehr konkret angefangen zu arbeiten. Das hieß einmal, dass uns klar war, eine Trump-Administration, mit der werden wir inhaltlich nicht zusammenarbeiten können. Es wird sehr, sehr, sehr schwierig für uns werden, auf Bundesregierungs-, Nationalregierungsebene in diesem Land, hier in Washington DC, noch Partner zu finden, die interessiert sind an einem ehrlichen und ernsthaften Austausch über den Kampf gegen die Klimakrise, um den Einsatz für die liberale Demokratie und Ähnliches. Im Gegenteil, die US-Administration wird uns ab dem Moment, wo sie im Weißen Haus eingezogen sind, als Antagonisten sehen. Das ist die Erfahrung, die auch Europa ja jetzt gemacht hat mit J.D. Vance, mit Musk oder auch mit Trump. Also, dass man nicht nur kein Partner mehr ist oder niemand, mit dem man sich sozusagen austauscht, sondern dass man wirklich als Gegner wahrgenommen wird, als Antagonist in einer größeren politischen Auseinandersetzung. Also das war sozusagen erstmal eine Bestandsaufnahme, die wir dann letztes Jahr, zu der wir dann letztes Jahr gekommen sind. Und dann eben die Schlussfolgerung daraus, aber wer sind denn dann unsere Partner hier im Land auf einer Regierungsebene und dann eben die Entscheidung, okay, wir müssen viel, viel stärker reingehen in die Bundesländer. Wir müssen enger zusammenarbeiten mit Landesregierung, vor allem mit demokratischen Landesregierung. Und das ist für uns als Washington DC Büro der Stiftung, wir sitzen ja wirklich jetzt hier in der Hauptstadt. Wir sind ein überschaubares Team, sage ich mal. Wir sind knapp 10 Leute, also wir sind jetzt auch keine riesen Mannschaft. Aber das ist insofern gar nicht so leicht, überall im Land präsent zu sein. Aber wenn man sich dafür entscheidet, dass das strategisch wichtig ist, dass das inhaltlich wichtig ist für unsere Arbeit, dann ging das eben schon. Und das hieß, dass wir eben sehr gezielt Projekte ausgerichtet haben auf Orte, an denen wir vorher gar nicht so oft waren. Also Michigan zum Beispiel oder Kalifornien, dass wir gesagt haben, okay, wir müssen an diese Orte fahren, wir müssen verstehen, wer dort arbeitet an Themen, die für uns wichtig sind, wer interessiert ist an diesem transatlantischen Austausch und unsere Netzwerke sozusagen erweitern und raus aus Washington DC, um dann eben noch weiter Partner zu haben, weil eigentlich ist es uns ja wichtig, diesen transatlantischen Dialog fortzusetzen, aber wir bestehen eben auch darauf, dass es da eine gewisse Wertebasis gibt, die nicht heißt, dass wir uns in allem einig sind, aber die zumindest heißt, wir müssen uns in der Grundlage einig sein, dass wir zum Beispiel wollen, dass die USA eine liberale Demokratie ist oder dass wir die Klimakrise anerkennen und ernst nehmen. Und dann vielleicht noch als sozusagen, als wie man geografisch damit umgeht, Kanada. Wir sind zuständig für Nordamerika, was nicht so leicht ist, wenn man in Washington D.C. sitzt und die USA selbst schon so groß sind, dann auch noch Kanada abzudecken und informiert zu bleiben, was passiert dort eigentlich politisch, was ist dort relevant. Aber damit haben wir jetzt nochmal deutlich intensiver begonnen und gesagt, okay, dann lasst uns mal nach Kanada gehen, lasst uns mal schauen, wer da unsere Partner sind. Und das war eine ganz tolle und positive Erfahrung zu sehen. Auf diesem Kontinent gibt es natürlich, gibt es noch ein Land, das ein großes Interesse daran hat, dass es die liberale Demokratien weiter gibt, das sich auch sehr aktiv zur Wehr setzt gegen eine autoritäre Trump-Regierung. Das haben wir jetzt gerade am Wochenende erlebt, wo Kanada gewählt hat mit einem schönen Ergebnis für Demokraten. Also auf nach Kanada, lasst uns dort Gespräche führen. Und das war eine sehr wohltuende Erfahrung auch. Also zu wissen, okay, wir haben Partner, es gibt ein großes Interesse an diesem Austausch und das endet nicht nur, weil Trump und seine Leute jetzt in Washington regieren. Und dann noch ein letzter Punkt, weil du nach unseren Partnern gefragt hast. Es gibt natürlich eine Reihe an Leuten, mit denen wir sehr eng zusammenarbeiten, die jetzt sehr unmittelbar betroffen sind von der Politik von Trump. Das sind Aktivistinnen, das sind Organizers, das sind Wissenschaftlerinnen, die zu bestimmten Themen forschen an Universitäten. Und wir sind mit dem im engen Austausch und haben aber auch begonnen, das ist tatsächlich etwas, was wir vorher als USA-Büro noch nie machen mussten, uns darüber Gedanken zu machen, welche Programme, wie kann man eigentlich Leute schützen in autoritären Staaten? Welche Verantwortung tragen wir da? Welche Form von Maßnahmen müsste man vorbereiten? Was passiert, wenn einer unserer engen Partner tatsächlich ins Visier der Trump-Administration gerät und zum Beispiel aus dem Land raus muss? Haben wir dort Erfahrung mit? Und das haben wir als Böll-Stiftung. Wie verhält man sich in solchen Situationen? Also das durchzudenken, vorzubereiten, das war auch ein wichtiger Teil unserer Arbeit 2024 und ist es bis heute.
Wir haben gerade schon mal über das Thema Schock gesprochen, also dass sich Teile mindestens der Opposition in Schock befinden. Ich habe heute auch einen Podcast gehört von den Blättern für deutsche und internationale Politik. Auch da wurde der Begriff Schock sozusagen verwendet. Und ich habe jetzt nochmal geguckt, es gibt ja diesen Project 2025 Observer, also eine Website, die monitort, wie ist der Fortschritt. Und da waren wir jetzt bei 41%. Das ist jetzt für 100 Tage schon interessant. Also eigentlich Wahnsinn, ne? Konnte man sich nicht vorstellen, dass man so schnell so viele, und es sind ja kleinteilige Punkte, die dort aufgelistet sind, was man alles in welchen Ministerien kürzen, Stellen verschieben will, der ganze Angriff auf Diversity, Equality und so weiter. Das ist ja dort alles mit aufgelistet. Die sind bei 41%. Das ist unfassbar für so eine kurze Zeit. Inwiefern würdest du sagen, hilft euch eure Vorbereitung, auch mit dieser Schnelligkeit umzugehen? Oder anders gefragt, was bräuchte jetzt diese geschockte gesamtgesellschaftliche Opposition, um aus dieser Schockstarre rauszukommen? Vielleicht gibt es da auch langsam einen Beginn, da wieder rauszukommen, der sich so andeutet.
Ja, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Und ehrlich gesagt, trotz aller Vorbereitung, eine der Entwicklungen, die mich jetzt seit November im Grunde genommen, also seit der Wahl am meisten überraschen und wo ich auch jetzt wirklich lange gebraucht habe, um das einzuordnen. Ich war überrascht und entsetzt und auch wirklich ein bisschen ratlos darüber, warum die Zivilgesellschaft hier in den USA, und damit meine ich jetzt nicht sozusagen die Leute auf der Straße, die Amerikaner und Amerikaner, sondern damit meine ich ehrlich gesagt in erster Hinsicht vor allem die großen etablierten zivilgesellschaftlichen Institutionen, warum die dieser Trump-Administration so viel Zeit und so viel Raum gegeben haben, ihr Programm umzusetzen in den letzten 100 Tagen und ehrlich gesagt ja eigentlich auch schon in der Übergangsphase, die es hier in den USA ja gibt, zwischen Wahl und Amtseinführung. Das hatte ich so nicht erwartet. Und ich glaube, dass das auch nochmal unser Nachdenken darüber, was ist eigentlich eine wehrhafte Demokratie, nachhaltig verändern wird. Weil, ich sag mal so, die Ausgangsüberlegung war, die USA sind eine der ältesten Demokratien der Welt. Man kann darüber diskutieren, ab welchem Moment sie eigentlich tatsächlich eine liberale Demokratie sind und wann sie es eigentlich noch nicht sind. Das ist sozusagen eine ganz berechtigte Diskussion. Aber selbst wenn man die führt, landet man dabei, dass die sozusagen demokratische Strukturen in den USA sehr etabliert sind und dass es hier vor allem eine sehr starke Zivilgesellschaft gibt. Also dazu gehören die Universitäten, dazu gehören die großen Stiftungen, Gates Foundation und so weiter und so fort. Dazu gehören Universitäten, dazu gehören Thinktanks, dazu gehören aber auch gewaltig, also sozusagen wirklich große NGOs, Bürgerrechtsorganisationen, die teilweise über 100 Jahre alt sind, Umwelt- und Klimaschutzorganisationen, die ebenfalls Anfang des letzten Jahrhunderts gegründet wurden, also die wirklich auch viel Erfahrung haben in den Feldern, in denen sie arbeiten und die Zugang haben zu gewaltigen Ressourcen. Also wenn man die Zahlen nennt, mit denen hier in den USA zum Beispiel so eine Umweltschutzorganisation arbeitet, dass die Budgets, die die haben, oder auch was die Stiftungen eigentlich an Mitteln zur Verfügung haben, das sind ja private Stiftungen, also die wirklich mit diesem Geld machen können, was sie wollen. Das sind Dimensionen, die können wir uns in Europa gar nicht vorstellen. Das trifft auch auf die Universitäten zu, vor allem auf die großen privaten Universitäten, die jetzt ja auch viel im Mittelpunkt standen in der Medienberichterstattung. Harvard, Columbia, Yale und wie sie alle heißen, die haben alle ein unglaubliches Vermögen. Und nicht nur das, sie haben auch unglaubliche politische und kulturelle Ressourcen. Also sie haben Netzwerke, sie sind verankert. Das sind teilweise globale Marken. Wenn die sich äußern, dann hat das Gewicht. Die sind sehr selbstbewusst. Also eigentlich würde man sagen, da ist ganz, ganz viel vorhanden, was eine gesunde, eine lebendige Demokratie ausmacht. Die haben auch ein gesundes Selbstbewusstsein gegenüber dem Weißen Haus in aller Regel. Also anders als, ich sag mal, postsowjetische Gesellschaften, wo vieles noch jung ist, wo vieles ausprobiert werden musste in den letzten Jahrzehnten, wo vieles auch erst erlernt werden musste, wie man mit Konflikten umgeht, wie man mit Krisen umgeht und so weiter und so fort. Das ist alles hier. Das ist alles vorhanden. Und trotzdem gab es erstmal viel zu lange überhaupt keinen Widerstand, überhaupt kein Pushback gegen Trump, gegen Musk. Und es hat wirklich lange gedauert, bis sich da etwas geregt hat. Ehrlich gesagt, im Gegenteil, haben wir am Anfang in den ersten Wochen eine Annäherung erlebt an diese aktuelle Regierung, die es so in dieser Form noch nie gegeben hat. Also Unternehmen, die sich überschlagen haben, um Trump sein Geld zu spenden für seine Amtseinführung, alle möglichen, auch Gewerkschaftsbosse, die plötzlich eine Einladung ins, sozusagen sich gedrängelt haben um Einladung ins Weiße Haus und ähnliches. Also es gab wirklich eine Phase, wo man das Gefühl hatte, mit großer Bereitwilligkeit, mit großer Geschwindigkeit wird sich hier angepasst an neue Machtverhältnisse. Also das Gegenteil von dem, was wir 2017 in der ersten Trump-Amtszeit erlebt haben. Und das war sehr beunruhigend. Und es gab dann auch wirklich Situationen, wo man dachte, das ist kaum nachvollziehbar von außen, warum bestimmte Institutionen so reagieren. Trump hat ja nutzt ja sehr gezielt Executive Orders, also diese Präsidialdekrete, um seine Politik umzusetzen, aber ehrlich gesagt vor allem auch, um seine politischen Vendetten sozusagen umzusetzen. Also das heißt, er greift über diese Executive Orders direkt Kanzleien an, juristische Kanzleien, die Fälle gegen die Bundesregierung vor Gericht bringen oder die seine politischen Gegner, also Trumps politische Gegner verteidigen oder ähnliches. Die werden jetzt alle sehr gezielt angegriffen und es gibt eine Reihe von Institutionen, die auf diesen Angriff reagiert haben mit Aufgabe. Also im Sinne von, die haben einfach die Flinte ins Korn geworfen und die Bedingungen, die Trump ihnen diktiert hat, angenommen, in der Hoffnung, dass er sie dann in Ruhe lässt. Also hatten das Gefühl, dass das, was Trump da macht, diese gezielten Angriffe von Zivilgesellschaft, dass das so eine Art Loyalitätstest ist. Und wenn man nur seine Loyalität beweist, wenn man nur Trump und seinen Leuten zeigt, dass man bereit ist, mit ihnen zusammenzuarbeiten, dann wird er sie in Ruhe lassen, dann zieht er die Angriffe und Drohungen zurück. Und das Gegenteil ist der Fall. Also Fall um Fall, sei es die Columbia University, die mit großer Bereitwilligkeit die Forderung von Trump angenommen hat oder seien es einzelne Kanzleien oder auch Medienkonzerne. Alle, die sich eingelassen haben auf diese Deals, in Anführungszeichen, die sind sozusagen weiterhin auf dem Radar der Trump-Administration geblieben und werden jetzt drangsaliert oder wie sagt man das? Also die werden sozusagen überhaupt nicht in Ruhe gelassen, sondern im Gegenteil, die werden jetzt komplett zugrunde gerichtet durch diese Trump-Administration. Also dieses Kalkül hat überhaupt nicht funktioniert, aber es hat sehr lange gedauert, bis sich das durchgesetzt hat. Und was jetzt tatsächlich funktioniert, und das ist schon auch beruhigend zu sehen, ist in dem Moment, wo sich diese Institutionen kollektiv organisieren, also wo sie sich zusammentun, sei es Universitäten, sei es Gewerkschaften, sei es bestimmte Unternehmensfelder, können sie auf einmal in der Stärke gegenüber der aktuellen Administration auftreten, die den Leuten im Weißen Haus durchaus imponiert und die es ihm viel, viel, viel schwerer macht, ihre Forderung, ihre politische Agenda durchzusetzen. Also das ist bisher das Einzige, was wir wirklich empirisch belegbar sagen können, eine kollektive Reaktion anstelle einer individuellen Reaktion, wenn man angegriffen wird, wenn diese Institution angegriffen wird. Das ist das Einzige, was funktioniert gegenüber dieser Regierung. Und das ist, muss auch die Voraussetzung sein. Also das muss sozusagen das Learning sein, was wir aus diesen ersten 3 Monaten hier mitnehmen können. Aber diese kollektive Organisation, das ist nicht einfach. Das ist Arbeit. Und das ist Arbeit, die teilweise eben auch vorab geleistet werden muss. Und es ist auch Arbeit, die man nicht immer an der Basis machen kann. Also das ist nicht Arbeit, die die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Universitäten machen können, sage ich mal, oder die einfachen Gewerkschaftsmitglieder. Das ist Arbeit, die sozusagen das Leadership dieser Organisation machen muss. Mhm. Und das ist, glaube ich, etwas, wo ich denke, die dürfen wir nicht aus den Augen verlieren. Also was wir hier erlebt haben in den letzten 3 Monaten, das war weniger ein Versagen der US-Bevölkerung, sondern das war ein Elitenversagen. Und damit meine ich ehrlich gesagt auch liberale Eliten. Also dass die sich nicht besser organisiert hatten, dass die nicht von Anfang an wehrhafter aufgetreten sind, sondern so lange gebraucht haben, um einen Umgang mit Trump zu finden, das hätte nicht passieren können. Das hätte auch nicht passieren müssen. Also dafür wussten wir zu viel im letzten Jahr, um uns auf diese Sachen vorzubereiten.
Vielen Dank, Ella. Hier machen wir einen harten Schnitt, denn wir haben das Gespräch auf 2 Folgen aufgeteilt. Wer möchte, kann direkt weiterhören. Die 2. Folge ist schon online. Ella erzählt uns dann am Beispiel der Universitäten konkret, wie kollektiver Widerstand funktioniert. Wir sprechen über den Widerstand der US-Bevölkerung gegen die Deportationen und über Solidarität. Dann holen wir das Gespräch ein Stück zu uns nach Deutschland. Das war unser Podcast Hinhören und Handeln. Ihr findet ihn auf weiterdenken.de/rechtspopulismus. Ihr könnt ihn abonnieren auf Podigy, Spotify oder in eurer Podcast-App. Mein Name ist Hanna Eitel. Ich arbeite für die Fachstelle Bildungsallianzen gegen rechte Ideologien der Heinrich-Böll-Landesstiftungen. In der ersten Staffel von Hinhören und Handeln haben wir darüber gesprochen, was alle Einzelnen tun können angesichts rechter Hetze und Gewalt. Jetzt sprechen wir über Organisationen und Institutionen und was sie tun sollten angesichts extrem rechter Politik. Hört gerne wieder hin.